Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Es kommt immer wieder vor, dass Menschen durch ein unvorhersehbares, erschütterndes Erlebnis aus ihrer normalen Lebenswelt herausgerissen werden. Die Notfallseelsorge und Krisenintervention Berlin unterstützt hier in akuten Notsituationen. Auch mein heutiger Gast leistet erste Hilfe für die Seele. Er ist als Beauftragter der Evangelischen Kirche für die Notfallseelsorge für alle Hilfesuchenden ansprechbar, unabhängig von ihrer religiösen Bindung oder Weltanschauung. Herzlich willkommen, Pfarrer Justus Münster.
Ja, hallo Herr Puchter, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne heute hier.
Ja, und ich freue mich, dass Sie bei mir sind. Und da steigen wir auch direkt mal ein ins Thema. Denn wie ist denn überhaupt die Berliner Notfallseelsorge und Krisenintervention genau organisiert?
Wir sind ein großer Dachverband, so kann man das sagen. Oder stellen Sie sich vor, wir sind ein großes Alarmierungsdach, unter dem sich verschiedene Organisationen versammeln. Die beiden Kirchen haben mit der Arbeit der Notfallseelsorge 1995 hier in Berlin angefangen. Relativ unprätentiös auf einer Pressekonferenz haben beide Berliner Bischöfe zusammen mit dem damaligen Polizeipräsidenten und Landesbranddirektor gesagt, ab jetzt gibt es Notfallseelsorge. Wir probieren das mal für 12 Monate hier in der Stadt und mal schauen, ob das eine gute Einrichtung ist. Zur Überprüfung, ob das eine gute Einrichtung ist oder nicht, ist es gar nicht gekommen. Denn die Kollegen und Kolleginnen bei der Polizei Berlin und der Berliner Feuerwehr haben sofort gemerkt, dass es natürlich gut ist, wenn es Menschen gibt, die anderen Menschen in Notsituationen beiseite stehen, zur Seite stehen und einfach für sie da sind und das mit ihnen aushalten, was da passiert ist. Und dann gibt es die 5 Hilfsorganisationen mit ihren Kriseninterventionshelferinnen und Helfern, die damit reinkommen in diese große Dachorganisation und, worüber wir uns sehr freuen, seit einiger Zeit auch die Kollegen und Kolleginnen der muslimischen Notfallseelsorge hier in Berlin.
Genau, die hätte ich gleich noch erwähnt. Also wenn wir von wir sprechen, von der Berliner Notfallseelsorge, von der Krisenintervention, dann sprechen wir immer von, ich glaube, es sind so knapp 160 ehrenamtlich arbeitende Frauen und Männer der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, des Erzbistums Berlin, der Johanniter-Unfallhilfe, des Malteser Hilfsdienstes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Berliner Roten Kreuzes, der schon erwähnten muslimischen Notfallseelsorge und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Habe ich irgendjemanden vergessen?
Nein.
Sind alle genannt?
Ich glaube, es waren 8. Falls jemand mitgehört hat, dann einfach nochmal melden.
Und die haben wahrscheinlich alle eine, ich nenne es jetzt mal, spezielle Ausbildung, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Rund um die Uhr, das ist, glaube ich, auch klar an allen Tagen, man kann sich jederzeit an sie wenden.
Korrekt. Aber nur mittelbar an uns wenden, weil uns tatsächlich nur Feuerwehr und Polizei alarmieren und zu einem Einsatzort mit hinzuziehen. Wir wissen ja nicht, wo in der Stadt etwas passiert, aber Feuerwehr und Polizei sind in jedem Fall vor Ort, um zu gucken, was da passiert ist, um medizinische Hilfe zu leisten, um zu ermitteln. Und die nehmen eben auch wahr, dass da Menschen an der Seite stehen, denen es nicht so gut geht. Und dann können sie die Notfallseelsorge und Krisenintervention über ihre eigenen Leitstellen mit dazu holen.
Das heißt, sie werden über die Leitstelle der Berliner Feuerwehr, der Berliner Polizei oder auch über die Berliner Verkehrsbetriebe angefordert.
Genau so ist es.
Und wie sieht es mit der Finanzierung dieser Arbeit aus? Das kostet ja wahrscheinlich auch ein bisschen was. Ich hatte gelesen, dass das von den Mitgliedern der Notfallseelsorge, der Krisenintervention getragen wird, dass sie aber auch seitens des Landes Berlin seit 2018 Unterstützung erhalten.
Ja, manchmal braucht es Wendepunkte oder bestimmte Anlässe, um auch an der Frage ein bisschen nach vorne zu kommen. Ich sage mal, bis zum Anschlag am Breitscheidplatz und noch kurze Zeit darüber hinaus war es eben so, dass die Mitgliedsorganisationen, die 8, das, was wir da gemacht haben, allein finanziert haben. Da sind Stellenanteile mit drin, da ist Ausrüstung mit drin, da ist Ausbildung mit drin, da ist Supervision, also Einsatznachbegleitung mit drin. Das ist schon nicht ohne, was da finanziell auch aufbereitet gedacht werden muss. Und das haben die 8 Organisationen gestemmt, die beiden Kirchen vorneweg. Und nach dem Anschlag am Breitscheidplatz sind wir dann doch nochmal deutlicher aufs Land Berlin zugegangen und haben gesagt, also das ist schon eine wichtige Arbeit, die wir hier leisten und die sollte auch vom Land mindestens mitfinanziert werden. Und da gab es eine erste Runde und wir haben auch einen Vertrag jetzt mit dem Land Berlin über eine gewisse Vorhaltekostenübernahme, so will ich es mal ausdrücken. Aber auch das reicht noch nicht. Wir werden an der Stelle mit Sicherheit nochmal nachverhandeln müssen.
Ja, nachverhandeln ist immer gut. Sie sind evangelischer Pfarrer, Sie sind verheiratet. Wie definieren Sie denn so eine Notfallsituation in Ihrem Bereich der Arbeit als Seelsorger? Also ab wann ist es ein Notfall?
Das lässt sich wahrscheinlich gar nicht so genau verifizieren oder genau fokussieren an der Stelle, weil was ein Notfall ist, klar kann man das objektiv beschreiben, aber es trifft ja immer mich als Person, als Subjekt und dann nehme ich das subjektiv wahr. Und dann wird es Menschen geben, die einen Notfall schon sehr viel früher wahrnehmen und andere sagen, naja, es ist ja noch nicht so viel passiert, das ist schon in Ordnung. Das hängt wahrscheinlich auch immer von meinen eigenen resilienten Strukturen ab, das heißt, wie ich selber auch damit umgehe mit Notfallsituationen. Das, was die Notfallseelsorge ja ausmacht, ist, dass quasi Feuerwehr und Polizei für uns definieren, was ein Notfall ist. Also die Feuerwehr durch ihren Rettungsdienst definiert zum Beispiel nach plötzlichem Tod im häuslichen Bereich, dass da eben Menschen, Angehörige da sind, die das miterleben, die Maßnahmen auch miterleben. Eben war die Welt in Ordnung, jetzt ist sie es nicht mehr und jetzt brauchen sie eine Begleitung. Oder die Polizei musste eine Todesnachricht überbringen. Das tut sie, da hat sie den offiziellen Auftrag zu. Und jetzt sind eben Menschen da, die diese Todesnachricht bekommen und die vielleicht auch besser begleitet sind in so einer Situation.
Genau, also auf die Arten von Notfallsituationen kommen wir auch gleich noch. Sie hatten das aber, glaube ich, in einem Interview auch schon erwähnt, dass Sie dem Chaos der Gefühle in den ersten Momenten begegnen. Sie helfen im Prinzip dabei, die Situation zu stabilisieren. Wie wichtig sind da die ersten Minuten?
Die ersten Minuten, glaube ich, sind von Fassungslosigkeit geprägt. Also ich ringe da auch gerade nach Worten und ich glaube, so geht es den Menschen auch in so einer Situation. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Welt eben in Ordnung ist, wir haben es jetzt mitten im Sommer, kurz vor dem Sommerurlaub, man überlegt vielleicht noch die letzten Feinheiten für den Urlaub miteinander zu besprechen und jetzt steht auf einmal dieser Urlaub, jetzt steht die gemeinsame Zukunft, jetzt steht einfach alles in Frage. Das heißt, der freie Fall ist bodenlos. Das ist genau das, was in den ersten Minuten passiert. Es ist ein Schock. Zustand, ein traumatischer Schockzustand. Und ich habe ja kein Geländer, kein Halt, kein Boden, kein gar nichts. Und wenn da jemand bei mir ist, der mir oder die mir signalisiert, ich bin jetzt mit dir da, für dich da, ich halte das jetzt in diesen ersten Schocksituationen, Schockminuten aus und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Wir müssen nicht gucken, wie es weitergeht in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Das interessiert am Anfang noch nicht, sondern wir schauen erstmal, wie du den ersten Tag überstehst. Und dann wird sich alles Weitere finden.
Ja, das ist total wichtig. Also Sie haben schon kurz die Notfallsituation angesprochen. Ich musste mich da selbst erstmal einlesen und war überrascht, wie viele es eigentlich gibt. Also man spricht dort unter anderem von erfolgloser Reanimation, von Selbsttötungsabsichten, von Selbsttötung, vom, wie schon erwähnt, vom Begleiten beim Überbringen einer Todesnachricht und Betreuung von Unfällen, Betreuung von Betroffenen und Zeugen, von der Betreuung nach Gewalterfahrung, von sogenannten Großschadensereignissen. Können Sie mir vielleicht mal ein Beispiel nennen für ein Großschadensereignis? Ab wann spricht man davon?
Da gibt es unterschiedliche Definitionen von Feuerwehr und Polizei. Im Prinzip kann man schon sagen, dass wenn mehr als 5 Personen betroffen sind von einem Ereignis, dann spricht man da schon von einem größeren Schadensereignis, bei dem auch die Notfallseelsorge und Krisenintervention hinzugezogen werden kann. Denken Sie an die Amokfahrt am Tauentzien. Das war so ein Großschadensereignis. Ein einzelner Täter richtet mit einem Auto sehr viel Schaden an. Eine Person kommt auch ums Leben. Viele Menschen sind schwer verletzt worden, werden medizinisch behandelt. Andere haben das gesehen, sind Augenzeugen, Augenzeuginnen, sind Ersthelfende in dieser Situation. Da kommt eine ganze Bandbreite von Menschen zusammen, die wir dann schließlich auch notfallseelsorglich, kriseninterventionstechnisch begleiten.
Stoßen Sie bei Ihrer Arbeit da auch auf Ablehnung? Wenn Sie jemandem helfen möchten, gibt es Gegenüber, die sagen, ich möchte das per Du nicht. Wie gehen Sie damit um?
Das kann schon passieren, das kommt aber relativ selten vor, weil ich glaube, wenn mir jemand in einer Ausnahmesituation signalisiert, dass er oder sie jetzt für mich da ist, dann werde ich dieses Angebot gerne annehmen. Aber das kenne ich ja auch von mir, ich reagiere ja auch in Notsituationen anders. Also vielleicht gehe ich in so einer Notsituation eher nach außen und nach vorne, habe vielleicht so einen Kampf, so einen Fight-Reflex, um diese Notfallsituation irgendwie abzuwehren. Ja, dann kann ich das vielleicht nicht annehmen. Oder ich bin in so einer Schockstarre einfach drin und weiß, dass mir das gut tut, kann aber derzeit da gar nicht drauf reagieren und hoffe einfach nur, dass die Notfallseelsorgerin neben mir sitzen bleibt und einfach das so lange mit mir aushält.
Ja, jetzt hat sich die Anzahl der Einsätze auch von Jahr zu Jahr nach oben gesteigert. Leider muss man sagen, vor allem im Bereich der sogenannten Verkehrsträger und der hinterbliebenen Betreuung. Gibt es denn bei Ihnen, ich möchte jetzt nicht von einem Ranking sprechen, das wäre hier nicht angebracht, aber gibt es eine Liste von Notfallsituationen, die ganz oben stehen leider?
Das ist die Situation im häuslichen Bereich, also die erfolglose Reanimation im häuslichen Bereich, das ist das, was die Notfallseelsorge und Krisenintervention am häufigsten macht als Anforderungsgrund. Das heißt, irgendwo in einer Wohnung ist die persönliche Katastrophe eingetreten, ein Mensch ist plötzlich und unerwartet verstorben und die Hinterbliebenen müssen jetzt mit dieser ganz anderen Situation umgehen. Ganz am Anfang, in den ersten Trauerreaktionen und dann eben auch weitergehend. Und da ist es gut, wenn sie eben Begleitung erfahren. Danach kommt sicherlich das Begleiten beim Überbringen von Todesnachrichten, dass wir da die Polizei an der Stelle begleiten. Und dann käme die Begleitung von ZeugInnen, AugenzeugInnen, Ersthelfenden.
Jetzt wurde die Berliner Notfallseelsorge im Jahr 2022, vom vergangenen Jahr habe ich leider noch keine Zahlen recherchieren können, also im Jahr 2022 insgesamt 369 Mal alarmiert, am häufigsten durch die Berliner Feuerwehr. Also kann man sagen, einmal am Tag im Durchschnitt. Aber wie kommt so eine Alarmierungsinformation zu Ihnen? Ganz klassisch aufs Handy oder wie erreicht man sie? Und durch wen werden Sie informiert?
Genau, man kann uns nicht anrufen. Also wenn man uns recherchiert im Internet, dann findet man nur meine Diensttelefonnummer. Das ist aber nicht unsere Alarmierungsnummer. Unsere Alarmierungsnummer ist geheim. Die steht nur der Berliner Polizei und der Berliner Feuerwehr zur Verfügung. Und es ist eben so, dass sich die Einsatzkräfte vielleicht in einer Wohnung im häuslichen Bereich befinden, wahrnehmen. Hier wird Hilfe tatsächlich benötigt. Und dann ist es relativ einfach, über einen Funkspruch an die Leitstelle oder ein Telefonat mit der Leitstelle wird der Bedarf an Notfallseelsorge, Krisenintervention Berlin weitergegeben und die Leitstelle ruft uns dann per Alarmierungsnummer an und wir vermitteln dann den Einsatz nochmal bei uns intern, weil wir natürlich auch verhindern wollen, dass Kollegen im Berufsverkehr von Zehlendorf nach Pankow fahren, da sind die auch ewig unterwegs. Insofern schauen wir da schon noch auch nach dem Örtlichkeitsprinzip, dass wir auch möglichst nahe zum Ort hin alarmieren. Gelingt uns nicht immer, aber in den meisten Fällen.
Und Sie haben es auch schon erwähnt im Vorgespräch, Sie haben eine sehr große Region, nenne ich die mal, nämlich die Hauptstadt Berlin. Dann haben Sie auch, Sie arbeiten auch mit einem Kollegen der katholischen Kirche zusammen, aber eben auch Brandenburg und das geht ja noch ein bisschen weiter. Vielleicht können Sie das uns mal kurz erklären, wie sich denn Ihr Gebiet so zusammensetzt.
Ich als Beauftragter meiner evangelischen Kirche für Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, aber halt nur für Berlin, mache das hier mit meinem katholischen Kollegen im Hauptamt. Ich habe einen Kollegen, Stefan Bayer, im Land Brandenburg, der dort die einzelnen Notfallseelsorgeteams in den Landkreisen begleitet, inhaltlich aufstellt. Und dann haben wir einen dritten Kollegen in Görlitz, in unserem Teil der Schlesischen Oberlausitz.
Ja, die Weltsituation hat sich ja auch verändert leider. Mehr Krisen und Kriege erfordern eben auch mehr Seelsorge. Stichwort Ukraine. Ich weiß, dass Sie sich auch dafür, für diese Menschen, die auch zu uns gekommen sind und hier Hilfe gesucht haben, engagieren. Inwiefern? In welcher Form?
Als im März 2022 besonders ja auch der Berliner Hauptbahnhof und der zentrale Omnibusbahnhof sehr betroffen waren, weil ja eben ganz, ganz viele Menschen aus der Ukraine angekommen sind, haben wir eben auch als Notfallseelsorge und Krisenintervention überlegt, ob das ein Tätigkeitsfeld für uns ist. Es war klar, dass es wahrscheinlich ein Tätigkeitsfeld ist, aber eben nicht so klar umrissen, wie wir das kennen. Also es gibt einen Notfall, wir kommen hin, sind nach 2, 2,5, 3 Stunden dann auch wieder weg und warten auf den nächsten Einsatz. Das war ja damit nicht der Fall. Da sind ja Menschen rund um die Uhr angekommen, mehrere hundert, mehrere tausend am Tag. Und wir sind dann in diese Situation reingegangen und haben relativ schnell festgestellt, dass die Menschen, die da ankommen, dass wir die am besten mal so lassen, wie sie sind, denn sie sind noch auf dem Weg. Sie sozusagen sind noch nicht angekommen, wo sie vielleicht hin wollten oder hinkommen sollten. Und solange sie auf der Reise sind, fasst man sie auch am besten nicht an. Und alles, wenn sie angekommen sind, was dann passiert, das passiert da und muss dort auch entsprechend aufgefangen werden. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass die Helfenden am Hauptbahnhof zum Teil extrem belastet waren von den Geschichten, die sie erzählt bekommen haben. Insofern haben wir sehr, sehr schnell mit den beiden Kirchen und dem Land Berlin zusammen die sogenannte Hilfe-Hilfe gegründet, nämlich die Hilfe für Helferinnen und Helfer, wo man sich hinwenden konnte und sich einfach entlasten konnte. Bis heute organisieren wir zum Beispiel auch Supervision für die Menschen, die auch noch in Tegel unterwegs sind, weil die Geschichten nach wie vor belastend sind.
Ja, das glaube ich gerne. Ich nehme an, dass Sie in Ihrer Arbeit auch mit Übersetzern zusammenarbeiten. Ich denke mal, das Thema Sprachbarriere ist ja auch nicht so, kommt nicht so selten vor.
Absolut. Und das ist ja noch eine besondere Begleitungssituation, weil wir die Menschen ja nicht unmittelbar begleiten, sondern nur mittelbar begleiten. Denn die unmittelbare Begleitung geschieht ja durch die Dolmetscherin oder den Dolmetscher. Das heißt, auch bei den Dolmetschdiensten muss ich damit rechnen, dass ich eine sogenannte sekundäre Traumatisierung habe. Das heißt, die Menschen, die dolmetschen, denen kriechen diese Geschichten ja auch unter die Haut und die müssen mit diesen Geschichten auch umgehen. Und insofern muss ich dann auch mit diesen Menschen umgehen und muss ihnen eine entsprechende Nachsorge auch angedeihen lassen, dass sie gesund bleiben.
Ja. Ja, um sich die Wichtigkeit Ihrer Aufgaben so ein bisschen vor Augen zu führen, vielleicht die Info, es gibt von der Konferenz der evangelischen Notfallseelsorge eine jährliche Statistik. Deutschlandweit wurden im Jahr, ich komme wieder auf 2022, über 100.000 Menschen in Krisen begleitet. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl der Stadt Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Das ist nicht gerade wenig.
Genau, also im Prinzip kann man sagen, dass zu jeder Zeit, zu jeder Minute und Sekunde irgendwo ein Kollege, eine Kollegin, mindestens ein Kollege, eine Kollegin in Deutschland von uns unterwegs ist, in den verschiedenen Organisationen und Strukturen der einzelnen Landkreise, kreisfreien Städte oder eben auch Stadtstaaten. Und das sind dann auch mehrere 10.000 Einsätze, in denen meine Kollegen und Kolleginnen da deutschlandweit unterwegs sind.
Und dazu kommt noch, dass die Notfallseelsorge in jeder Landeskirche unterschiedlich aufgestellt gestellt ist. Im Norden ist zum Beispiel jeder Pastor oder Pfarrer oder natürlich auch Pfarrerin auch ein Notfallseelsorger. In Bayern wiederum wird die Notfallseelsorge vom Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen der Kirchen verantwortet. Wie ist das bei Ihnen in Berlin und Brandenburg?
In Berlin und Brandenburg haben wir schon immer sehr stark auf das Ehrenamt gesetzt. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Hauptamtliche dabei, wie Sie das eben beschrieben haben. Und auch die Landeskirchen bzw. die einzelnen Landstriche, die Sie beschrieben haben, auch die gehen mehr und mehr von diesen hauptamtlichen Strukturen weg, denn sie merken, dass diese hauptamtlichen Strukturen schon sehr belastet sind. Und dann kommt die Notfallseelsorge sozusagen noch on top dazu. Das als sogenannte Aufgabe zu Gleichaufgabe, die ich immer mitnehmen muss, das dann auch vielleicht ganz schön überfordern. Und insofern ist es immer gut, wenn eben auch eine ehrenamtliche Struktur das mit unterstützen kann. Nicht das ersetzen soll, was das Hauptamt nicht mehr leisten kann oder so, das wäre der falsche Weg. Es gibt wunderbare, patente und kompetente Ehrenamtliche, die diese Arbeit mindestens genauso gut machen. Und dafür würde ich mich immer stark machen. Deswegen bin ich auch sehr stolz, dass wir hier in Berlin dieses System so fahren, wie wir es fahren.
Absolut. Aber was sollte ich denn mitbringen, um als Seelsorger anderen Menschen Hilfe leisten zu können? Was ist da unabdingbar?
Sie brauchen eine empathische Grundeinstellung. Das heißt, Ihnen sollten Menschen und auch die Not von Menschen erst einmal nicht egal sein. Sie sollten sich vorstellen können, Menschen in Notsituationen zu begleiten. Also ich hatte ja gesagt, plötzlich ein unerwarteter Tod, das ist im Prinzip das, was Sie vorfinden bei unseren Einsätzen. Und da muss ich ja auch erstmal für mich eine Standfestigkeit haben, dass ich das auch mit aushalten kann. Ja? Also empathische Grundeinstellung, ich kann Notsituationen ausstellen und ich habe auch eine gute Haltung an der Stelle. Und den Rest machen wir in der Ausbildung. Dafür gibt es ja noch eine Ausbildung.
Mhm. Ja, das wäre nämlich die nächste Frage, wie Sie auch damit umgehen, mit Ihren eigenen Emotionen, wenn Sie Menschen in schwierigen Situationen helfen. Ich weiß, dass Sie sportlich sehr aktiv sind, nämlich den Berliner Halbmarathon mitgelaufen sind vor einigen Wochen. Erzählen Sie doch mal, wie kamen Sie dazu? Ist das so Ihr innerer Ausgleich für das sehr Kopflastige bei Ihnen wahrscheinlich?
Na, Seelsorge ist nicht nur kopflastig, sondern vor allen Dingen auch herzlastig. Und da muss man gucken, dass man das auch ein Stück los wird an der Stelle. Das tue ich zum Beispiel, indem ich Seelsorge für Seelsorger in Anspruch nehme oder auch sogenannte Supervision in Anspruch nehme. Aber eben auch, indem ich Zeit mit meiner Familie verbringe, indem ich eben auch Dinge tue, die mir gut tun, wie zum Beispiel Musik machen oder eben laufen gehen. Und tatsächlich, ja, es hat Anfang April für 21 Kilometer gereicht, zum Glück.
Ja, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Ja, können Sie uns denn mal ein bisschen noch was zur Zusammenarbeit erzählen? Wir hatten schon erwähnt, dass Sie mit den Leitstellen auch der Verkehrsträger zum Beispiel hier in Berlin zusammenarbeiten, insbesondere natürlich mit der BVG. Sie betreuen oder sprechen auch, wenn es denn sein muss, mit betroffenen U-Bahn- und Straßenbahnfahrern nach sogenannten Fahrgastunfällen, die dann auch Hilfe und Gespräche annehmen. Ich weiß, dass Sie da jetzt nicht ins Detail gehen können, weil das oft auch nicht in der Öffentlichkeit thematisiert wird, aber begegnet man Ihnen da mit Dankbarkeit? Wie oft kommt das denn vor im Alltag?
Das kommt nicht so häufig vor, dass wir mit dazugeholt werden. Wir können aber dazugezogen werden über die beiden Leitstellen, die die Berliner Verkehrsbetriebe hier haben. Und wir werden vorrangig hinzugezogen eben nach Fahrgastunfällen im Bereich der Straßenbahn, aber auch im Bereich der U-Bahn. Und da kommt eine Sache zum Tragen, die uns als Notfallseelsorge und Krisenintervention auszeichnet, nämlich unsere seelsorgliche Verschwiegenheit. Das heißt, das, was mir jemand erzählt, das bleibt auch bei mir. Als Pfarrer habe ich sogar ein Zeugnisverweigerungsrecht laut Strafprozessordnung oder vielleicht sogar ein Beichtgeheimnis, je nachdem, was wir vereinbart haben. Und das heißt, wenn mir jemand etwas berichtet, dann werde ich davon nichts weiter erzählen. Wenn das aber allerdings in dienstlichen Bezügen passiert, das heißt vielleicht ein Straßenbahnfahrer etwas seinem Dienstvorgesetzten erzählt, dann sind genau diese seelsorglichen Schutzmaßnahmen eben nicht da. Insofern gibt es Dinge, die die Menschen uns erzählen und dann gibt es andere Dinge, die die Menschen auch mit ihren Fahrdienstleitern besprechen.
Ja, und es gibt einen Tag in Ihrem Leben, der uns allen, die vor allem auch hier in Berlin leben, sich im Gedächtnis eingeprägt hat, nämlich der 19. Dezember 2016. Da gab es 23 Minuten nach einem gewissen Ereignis auf dem Berliner Breitscheidplatz, über das wir jetzt kurz sprechen, den ersten Anruf bei der Notfallseelsorge und Krisenintervention. Und Sie hatten in einem Interview erwähnt, dass Sie um 21 Uhr, also das war glaube ich um 20 Uhr 2, um 21 Uhr waren Sie schon mit 20 Kräften vor Ort, erzählten Sie damals im sogenannten AMRI-Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Können Sie uns vielleicht kurz mal mitnehmen? Das ist ja ein sehr trauriges Ereignis gewesen mit leider vielen Toten. Wie war das für Sie damals?
Jetzt muss ich selber durchatmen, weil Ihre Schilderung mich sozusagen an diesen Abend mitnimmt und auf diesen Platz mitnimmt. Und genau, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn Sie das so berichten. Um 20.02 Uhr ist genau ein LKW als Tatwaffe missbraucht worden. Viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Sehr viele Menschen sind verletzt worden. Noch viel mehr haben das mitbekommen und tragen an dem Ereignis tatsächlich auch seelisch bis heute. Wir sind dann mit 20 Kollegen, Kolleginnen um 9 da gewesen und sind in die Begleitung gegangen und haben diese Begleitung auch in den nächsten Tagen fortgesetzt. Das heißt, wir haben bis tief in die Nacht begleitet, die Menschen, die da waren. Als dann niemand mehr da war, haben wir unsere Kräfte genommen und haben die erstmal wieder nach Hause geschickt, haben frische Kräfte dagelassen falls in der Nacht noch jemand kommt. Und an den nächsten Tagen hat ja das Gedenken rund um den Breitscheidplatz eingesetzt. Und da haben wir die Menschen begleitet, die versucht haben, ihrer Ohnmacht Ausdruck zu geben. Und diese Begleitung hat sich ja im Prinzip bis heute fortgesetzt. Mindestens an den Jahrestagen sehen wir die Angehörigen, sehen wir die Betroffenen, sehen wir die Ersthelfenden und die Augenzeuginnen immer wieder zum Gedenken am Breitscheidplatz zu den 13 Glockenschlägen am Goldenen Riss.
Ja, jetzt war ich selbst glücklicherweise nicht vor Ort. Ich habe das natürlich auch wie viele andere in den Medien mitbekommen. Nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz fühlten sich ja auch viele ehrenamtliche Helfer so ein bisschen alleingelassen. Also an dem Abend betreuten die Seelsorger, Kolleginnen und Kollegen von ihnen, sie alleine über 50 Menschen vor Ort. Es gab, glaube ich, keinen Einsatzleitwagen für Nachbesprechungen, zumindest was man da so in den Medien entnehmen konnte. Sie erwähnten mal, die Seelsorger seien zu einem großen Verkehrsunfall gerufen worden und an diesem Abend laut ihnen zumindest nicht offiziell informiert worden, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt habe. Das kann man ja auch nicht immer sofort und sollte man auch nicht immer sofort vermuten. Da gehören mehrere Informationen dazu. Aber Sie haben diese Informationen selbst über Presseberichte erhalten.
Genau, wir haben die Informationen erst im Nachgang erhalten. Sie müssen sich das auch so vorstellen, wenn man an so einer Einsatzstelle unterwegs ist, dann ist man ja auch von der medialen Welt abgeschnitten. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit direkt vor Ort und ich nehme natürlich auch kommunikativ nur das wahr, was mir mein Einsatzleiter auch mitgibt. Und auch der wird mir ja nicht alles mitgeben, weil die Zeit hat er ja auch nicht. Er hat ja noch andere Bereiche, um die er sich da an der Stelle kümmern muss. Und insofern, wir haben uns das schon gedacht, auch Notfallseelsorge intern, dass es sich ja hier vermutlich um einen terroristischen Anschlag handelt. Die Verifikation haben wir an dem Abend dann auch von außen quasi bekommen, nämlich durch einen Notfallseelsorger, der die ganze Zeit auch die Medien gemonitort hatte. Aber offiziell ist das tatsächlich an uns nicht durchgespielt worden. Jedenfalls nicht an dem Abend, sondern dann erst später. Und dann haben wir schon festgestellt, dass wir hier betreuungstechnisch in der Stadt nicht so gut aufgestellt waren.
Ja, ja, neben den Opfern, die Verletzungen und oder auch leider psychische Beeinträchtigungen davongetragen hatten, betreuten Ihre Kolleginnen und Kollegen im Nachgang bis zu 500 Menschen wie Angehörige, deren Familienmitglieder zum Beispiel leider getötet wurden. Aber eben, und das vergisst man oft, die Einsatzkräfte. Ja. Es gibt nach wie vor, auch das erwähnten Sie, Mitarbeiter bei Polizei und Feuerwehr, die nicht arbeitsfähig sind. Einsatzkräften fehlten damals eben auch Ansprechpartner für die Nachsorge. Polizisten blieben mit ihren Fragen allein. Eine Nachsorge hätte sehr Not getan. Hat sich da irgendwas in Ihren Augen inzwischen getan? Ist man da für den unwahrscheinlichen, hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass sich das wiederholt in einer Stadt wie Berlin, besser aufgestellt und abgestimmt?
Wir haben danach ganz viel geleistet. Also zum Beispiel bei der Polizei Berlin gibt es jetzt ein Einsatznachsorgeteam als direkte Folge des Fehlens in den Tagen nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz. Das heißt, diese Nicht-Nachsorge für Berliner Polizisten und Polizistinnen, die würde es so nicht mehr geben. Ich bin sehr froh, grüße die Kollegen hier an der Stelle und bin sehr dankbar, dass sie tatsächlich da sind. Wir haben in Berlin die zentrale Anlaufstelle gegründet für Angehörige von Großschadenslagen und terroristischer Gewalt. Und wir haben auch die Strukturen der Notfallseelsorge und Krisenintervention versucht zu stärken. Und wir haben als einziges Bundesland bislang ein sogenanntes PSNV-Gesetz verabschiedet. Ein Gesetz, das eben die psychosoziale Notfallversorgung, also das, was Notfallseelsorge, Krisenintervention, aber auch Einsatzkräfte Nachbetreuung macht, eben gewährleisten soll. Ich glaube, dass wir da besser aufgestellt sind als im Jahr 2016. Da bin ich der Stadt auch sehr dankbar. Nur dürfen wir jetzt nicht nachlassen in dem Tun, sondern die Strukturen, die wir haben, die müssen einfach auch gestärkt werden und sie müssen weitergeführt werden. Ich darf mich nicht darauf ausruhen, dass ich das jetzt habe. Ich muss diese Strukturen einfach stärken, um sie dann auch funktionieren vorzufinden, falls wir ein nächstes Ereignis haben sollten. Vergessen wir nicht, wir sind jetzt ja auch gerade mitten in der EM und an der Stelle wäre ja auch ein größeres Schadensereignis durchaus denkbar.
Leider durchaus, ja. Lieber Herr Pfarrer Münster, welche Rolle spielt denn eigentlich Spiritualität oder Religion in Ihrer Arbeit als Notfallseelsorger eine Rolle? Und wie unterstützen Sie Personen, die möglicherweise keine religiöse Überzeugung haben oder einer anderen Glaubensrichtung angehören?
Natürlich komme ich als Pfarrer zur Einsatzstelle. Also ich komme als Notfallseelsorger oder als Pfarrer zur Einsatzstelle. Und dann ist es durchaus so, dass Menschen vielleicht mit meinem Pfarrersein gar nicht viel anfangen können. Dass sie vielleicht sogar sagen, nee, den Pfarrer will ich gar nicht haben. Na, dann hole ich halt eine Kollegin vom Arbeiter-Samariter-Bund nach, die übernimmt die Begleitung. Aber vielleicht kommt es eben doch dazu, dass es heilsam ist für die Menschen, ein Ritual anzubieten. Also sozusagen ein erstes Begreifen zu ermöglichen. Also nehmen wir an, in der Wohnung ist jemand plötzlich unerwartet verstorben. Die Einsatzkräfte tun das, was sie tun, und wir haben vielleicht noch die Möglichkeit, uns bei dem oder der Verstorbenen zu verabschieden. Wir können ein Ritual machen, wir können eine Kerze anzünden, wir können das Fenster öffnen, wir können ein Gebet miteinander sprechen und den Verstorbenen oder die Verstorbene einfach auch berühren und merken, dass sie oder er auch kälter wird, sich verändert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Begreifen in diesen allerersten Minuten, ja, es wird alles anders.
Es wird alles anders. Inzwischen wieder, denn wir blicken noch einmal zurück auf 2 Jahre, nämlich auf die Jahre 2020 und 2021, die auch völlig anders waren, nämlich die Zeit der Covid-19-Pandemie, die einige vielleicht als Chance auch genutzt haben zur Entschleunigung, aber viele andere eben dadurch, durch die Kontaktsperren, durch die Lockdowns in große seelische Nöte geraten sind. Da suchten auch immer mehr Menschen seinerzeit Hilfe bei christlichen, muslimischen Telefonseelsorgen. Ich weiß, dass Sie eine Hotline geschaltet haben, noch vor dem ersten Lockdown. Sie waren auch selbst am Hörer oder wie darf ich mir das vorstellen? Welche Fragen haben Sie damals erreicht?
Ja, ich war tatsächlich auch am Anfang selbst am Hörer. Die Corona-Welle rollte auf uns zu. Wir wussten alle nicht, was auf uns zukam. Wir haben verschiedene Wörter gelernt, wie Lockdown, wie Inzidenzien. Wir haben uns mit mRNA-Impfungen auseinandergesetzt. Also das ist ja unglaublich, was in dieser Zeit passiert ist. Davon wussten wir aber noch nichts. Das, was aber meine Krankenhausseelsorge-Kollegin und mein Kollege von der kirchlichen Telefonseelsorge und ich gespürt haben, war, dass der seelsorgliche Bedarf jetzt steigen wird in Zeiten der Verunsicherung. Und deswegen haben wir noch im März 2022 das Corona-Seelsorgetelefon an einem Wochenende ins Leben gerufen. Ich bin der Kirche, der Diakonie und auch dem Land Berlin sehr dankbar, dass das Corona-Seelsorgetelefon sehr schnell auch in die Regelversorgung zur psychischen Gesunderhaltung auch der Berlinerinnen und Berliner eingegangen sind, sodass wir mehrere tausend Anrufe mit ganz, ganz vielen Themen hatten und auch mit vielen Ehrenamtlichen, die an der Stelle am Hörer waren. Und die Menschen haben uns gerade am Anfang eben mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, mit ihren Zweifeln, mit ihren Nöten angerufen. Vergessen wir nicht zuletzt auch die häusliche Gewalt in dieser ersten Lockdown-Zeit, die ja eine riesengroße Rolle gespielt haben und viele Menschen, gerade Frauen, darunter gelitten haben.
Ja, da ging es viel um die Familie, um die Kinder, um die Eltern, auch um Sorgen um den Arbeitsplatz. Und man hockte eben auch zusammen in der Wohnung, im Haus und sah sich vielleicht auch öfters als in den vergangenen Jahren. Da ist dann, hat sich wahrscheinlich auch bei einigen einiges aufgestaut.
Beziehungsweise das, was dann nicht mehr weggedrückt werden konnte, dadurch, dass man eben die ganze Zeit miteinander da war, ist dann richtig zum Tragen gekommen und ist einfach vielleicht auch ein Stück weit explodiert.
Ja, wir sprachen schon kurz über den Berliner Halbmarathon, den Sie gelaufen sind. Nochmal 21 Kilometer, das ist ja nicht wenig. Aber wie pflegen Sie denn Ihre eigene geistige Gesundheit und Resilienz, während Sie anderen in Krisensituationen helfen? Gibt es da noch irgendein Hobby? Sind Sie jeden Tag irgendwie viel in der Natur? Was würden Sie anderen Menschen auch mit als Tipp an die Hand geben, um vielleicht selbst auf sich zu achten?
Ich glaube, dass wir schon immer wissen, was uns gut tut, woraus wir Kraft schöpfen, sogenannte Kraftquellen. Und ich glaube, das ist das, was wir in so einer Situation brauchen. In der Notsituation sind die manchmal verschüttet, dann komme ich da nicht ran. Dann weiß ich eben nicht mehr genau, dass mir vielleicht Joggen gut tut oder Musik machen gut tut oder mit den Kindern unterwegs sein oder paddeln oder was auch immer Menschen sozusagen alles tun, um Kraft zu schöpfen. In so einem Notsituation brauche ich vielleicht jemanden, der dieses Verschüttete mit mir wieder entdeckt, sodass ich da anknüpfen kann. Ich für mich selbst habe Supervision bei einem Kollegen, nehme ich das regelmäßig in Anspruch. Ich bin unterwegs, ich bin sehr gerne mit meiner Familie unterwegs und schöpfe daran Kraft und mache noch ein bisschen Musik.
Ja, wunderbar. Das hört sich doch nach einem kompletten Programm an. Blicken wir noch kurz nach vorne, denn auch die Zukunft spielt eine Rolle. Wo sehen Sie sich denn ganz persönlich in 10 Jahren und was wünschen Sie sich für die Zukunft neben Frieden für die Welt, den wünschen wir uns hoffentlich alle, so einfach wird es aber auch in 10 Jahren nicht aussehen und sein. Was würden Sie sich persönlich wünschen für die nächsten Jahre?
Ich würde mir wünschen, dass wir mit möglichst stabilen Strukturen auch in der Begleitung in dieser Stadt vorankommen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es eben nicht zufällig sein sollte, ob Notfallseelsorge und Krisenintervention vielleicht zu einem größeren Schadensereignis dazugerufen wird oder eben nicht, sondern dass es völlig selbstverständlich ist, dass die Notfallseelsorge selbstverständlicher Teil der Rettungskette ist. Aber ich rede auch davon, dass wir vielleicht versuchen, auch in Berlin resilientere Strukturen in unserer Stadtgesellschaft zu festigen. Dass es vielleicht auch selbstverständlicher wird, dass Menschen in Notsituationen begleiten, vielleicht in den Nachbarschaften, vielleicht in den sozialen Zusammenhängen, in denen Menschen unterwegs sind, dass das völlig selbstverständlich ist, dass ich da Menschen in Notsituationen sehe und ihnen beistehe. Das würde ich mir wünschen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit, für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute, beruflich wie privat natürlich, vor allem Gesundheit. Alles Gute hin. Alles Gute weiterhin für Sie.
Vielen Dank, Herr Puchter. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.